Ja, liebe Gemeinde, ich muss sagen, ich bin beeindruckt vom Gottesdienst bis hierher und ich hoffe, dass ihr es bleiben werdet, auch nach der Predigt, die einen schwierigen Text zur Grundlage hat. Nochmal zu mir, Heinz-Jürgen Kindlein, bin 78 Jahre alt, predige noch gelegentlich und halte einmal im Monat in dem kleinen Dorf Bettmar eine Bibelstunde. Und aus diesem Kreis sagte neulich eine Frau zu mir, ich möchte doch mal zu dem Thema Zorn Gottes einen Abend halten. Dass in der Bibel so viel über den Zorn Gottes stehe, mache ihr Angst. Und wie sie das so sagte, konnte man diese Angst richtig spüren. Das war für sie ein Problem. Und das ist eben heute unser Thema. Vers 8 von Psalm 76, ich benutze hier die Einheitsübersetzung, das war die Hoffnung für alle, schien ihr aus dem Herzen zu sprechen. Du, ja, furchterregend bist du. Wer kann bestehen vor deinem Zorn seit jeher? Auch im Neuen Testament gibt es bedrohlich klingende Texte über den Zorn Gottes, zum Beispiel Römer 12. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das klingt nicht gerade freundlich. Oder ähnlich, noch krasser fast, Hebräer 10. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Passen solche Aussagen zum Gott der Liebe, wie wir ihn bekennen und ihn uns wünschen? Oder wird Gott sich am Ende der Zeiten ändern? Jetzt ist er lieb, aber dann ist er zornig. Jetzt ist die Zeit der Gnade, aber dann die Zeit des Gerichts. Jetzt hält er sich zurück, aber dann schlägt er drein. Jetzt ist er barmherzig, dann aber gerecht. Ist der Christus im Weltgericht ein anderer als der Christus der Bergpredigt, der Christus der Feindesliebe, der Christus des verlorenen Sohnes? Hat Gott zwei Gesichter? Die gute Nachricht, und das ist der wichtigste Satz eigentlich schon der ganzen Predigt, Gott ist Liebe und wird es immer bleiben. Auch im Gericht. Gott hat nur ein Gesicht und das ist das Gesicht Jesu Christi, das Gesicht der Liebe. Was machen wir aber dann mit den vielen Stellen, die vom Zorn Gottes, von Strafe und Gericht sprechen? Was ist der Zorn Gottes überhaupt? Ist er vergleichbar mit zornigen oder gar jähzornigen Menschen? Nein, Zorn Gottes ist keine aufbrausende Wallung, wie bei uns. Was Gottes Zorn ist und zu welchem Zweck sein Zorn dient, wenn er zürnt, das sagt nun wunderbar Psalm 76. Du, ja, furchterregend bist du, wer kann bestehen vor deinem Zorn seit jeher? Vom Himmel her ließest du das Urteil hören, die Erde geriet in Furcht und verstummte, da Gott sich erhob zum Gericht, um die Gottlosen zu bestrafen. Nein, das steht hier nicht. Um zu retten alle Gebeugten oder Erniedrigten, Unterdrückten, Elenden der Erde. Und dann kommt im Hebräischen hier ein Pausenzeichen, Sela, manche Übersetzungen übernehmen das. Und das bedeutet, es muss erstmal Pause sein, das muss man mal sacken lassen. Wenn Gott zornig ist, ist er es zugunsten der Elenden und Entrechteten dieser Erde. Wenn Gott richtet, dann dient es der Rettung der Gebeugten der Erde. Wenn Gott richtet, rettet er. Auch die Richter, die im Buch Richter beschrieben werden, waren ja gar keine Richter in dem Sinn, dass sie Recht sprachen, sondern es waren Retter. Die haben das Volk aus Bedrängnis von Feinden gerettet. Gottes Zorn ist seine Empörung über das, was Leben zerstört und über die, die Leben zerstören. Und für die Opfer bringt Gottes Zorn Rettung. Wenn Gott richtet, dann rettet er. Und dieser Gedanke findet sich häufig in den Psalmen. Also es sind ganz überraschende Aussagen und man kann sich wundern, dass uns das gar nicht so bewusst ist, dass wir Zorn so wenig mit Rettung in Verbindung bringen oder Gericht. Auch die Propheten sagen das. Noch aus der Bibel einige Beispiele aus dem Neuen Testament. In Johannes 11 wird die Auferweckung des toten Lazarus erzählt. Lazarus. Lazarus, ein Freund von Jesus, war schwer krank. Die beiden Schwestern rufen Jesus zu Hilfe, aber er lässt sich Zeit und als er endlich eintrifft, ist Lazarus schon 4 Tage im Grab. Und in der Schilderung dessen, was auf dem Friedhof passiert, als Jesus kam dorthin, stehen 2 Begriffe im Vordergrund. Der Begriff weinen und zornig sein. Die Schwestern weinen, die Trauergäste weinen, auch Jesus weint. Aber es heißt auch 2-mal, dass Jesus zornig wurde. Unter Tränen zornig, weinen und zornig sein. Warum wurde Jesus zornig? So direkt steht das da nicht und die Theologen geben da verschiedene Antworten. Die mich am meisten überzeugt, ist die, Jesus wurde zornig, weil er sah, was der Tod an Leid und Schmerz und Trauer anrichtet. Jesus wurde zornig über den Tod. Und wozu führte sein Zorn? Zur Auferweckung des Lazarus. Jesu Zorn, was immer ihn ausgelöst haben mag, führte zum Leben, um zu retten alle Gebeugte, alle Trauernden der Erde. Gott wird hier Jesus zornig. Nun, wer sind die Gebeugten, die hier beschrieben werden, denen seine Rettung gilt? Es sind die, die Ungerechtigkeit erleiden müssen. Es gibt 2 Formen von Ungerechtigkeit. Einmal Ungerechtigkeit durch Menschen, die andere mir antun, oder ungerechte Lebensverhältnisse. Und beides wird in der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus in Lukas 16 erzählt. Das ist ein anderer Lazarus, der mit dem Lazarus aus dem Johannesevangelium nichts zu tun hat. Jesus beschreibt hier 2 Männer, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Der eine war reich und führte ein Luxusleben, der andere war bettelarm. Nicht nur materiell, auch arm an Gesundheit, arm an menschlicher Zuwendung. Arm an gesehen werden, beachtet werden, arm an Würde. Was hat ihn arm gemacht? Jesus erzählt es nicht. Jedenfalls hat das Schicksal den Armen arg mitgespielt und den Reichen sehr begünstigt. Und das ist ungerecht. Diese Unterschiedlichkeiten in der Welt. Warum leben die einen in materieller Sicherheit, während die anderen nicht das Nötigste zum Leben haben? Warum bin ich in Deutschland geboren und andere im Sudan? Warum gewinnen immer die Skrupellosen und Gewalttäter? Die Welt ist voller Ungerechtigkeit. Und deshalb muss es ein Gericht geben. das diese Zustände beendet. Mit Gericht meint die Bibel grundsätzlich, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Es soll etwas gerichtet werden, was aus dem Lot geraten ist. Nicht Bestrafung ist der Leitgedanke beim Gericht, wie wir das leicht denken, sondern die Gerechtigkeit. Gottes Gericht will Gerechtigkeit wiederherstellen. Unrecht soll ausgeglichen werden. Das will er eigentlich schon für dieses Leben, aber da geschieht es nicht. Es ist verheißen für das andere Leben. Richten heißt Recht schaffen. Und deshalb ist Gericht die Hoffnung der Opfer von Unrecht und Gewalt und bedrückender Lebensumstände. Es wird der Tag kommen, da Gott ihnen Gerechtigkeit verschaffen wird und alle Defizite dieses Lebens ausgleichen wird. Und genau das erzählt ja Jesus in dieser Geschichte von Lazarus und dem Reichen. Nach seinem Tod wird Lazarus rehabilitiert. In Abrahams Schoß erfährt er, was er ein Leben lang vermissen musste: Trost und Würde. Für den Reichen bedeutet das Gericht Durst und Feuer. Nicht, weil er reich war, sondern weil er ein Leben lang den Armen vor seiner Tür ignoriert hatte. Er hatte den Segen Gottes nur für sich verwendet. Und deshalb dreht sich das Schicksal der beiden nach dem Tod. Maria sagt in ihrem Lobgesang in Lukas 1, also auch Lukas, bei Lukas zieht sich dieser Gedanke durchs ganze Evangelium, dem sogenannten Magnifikat: Er stößt die Gewalttätigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Das ist der Leitvers des ganzen Lukas-Evangeliums. Und das genau wird erzählt hier in Lukas 16. Wofür steht Lazarus? Für die Elenden und Unterdrückten in Psalm 76. Nun die Frage, gilt das nur für gläubige Arme und die ungläubigen Elenden kommen in die Hölle? Es fällt auf, dass Jesus in dieser Geschichte nichts über die Frömmigkeit des Lazarus sagt, nur über sein Leiden. Die Frömmigkeit scheint hier gar keine Rolle zu spielen für das, was er aussagen wollte. Und in Psalm 76 heißt es ja auch: Da Gott sich erhob zum Gericht, um zu retten alle Gebeugten der Erde, nicht nur die Gebeugten seines Volkes. Und in den Seligpreisungen nach Lukas, die sind etwas kürzer und auf das Wesentlichere bezogen, nach Lukas preist Jesus ganz allgemein die Armen glücklich, weil ihnen das Himmelreich gehören wird. Das sind alles universale Aussagen. Und ich persönlich glaube, dass sie so gemeint sind. Und wenn man die Schlussfolgerung zieht, es könnte sein, dass im zukünftigen Himmelreich auch alle Elenden willkommen sind, die ihrem Elend im Irdischen nicht entfliehen konnten. Und ich formuliere das bewusst im Konjunktiv, weil das so genau man nicht sagen kann. Die Bibel ist da offen und hat keine eindeutigen Aussagen. Aber es ist möglich, es ist möglich. Auf jeden Fall gibt es Hoffnung für die Lazarusse dieser Welt. Und das ist Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Die Täter, die andere zu Opfer gemacht haben, werden im Gericht mit ihren Taten konfrontiert werden. Auch das ist Gerechtigkeit. Vers 8, hier ist nur nicht die Verseinteilung kenntlich gemacht, spricht von den Gebeugten, die Gott im Gericht retten wird. Und der letzte Vers spricht von denen, die die Gebeugten gebeugt haben. Er bricht den Hochmut der Fürsten. Hier steht, er bricht den Stolz der hochmütigen Herrscher. Furchterregend ist er für die Könige der Erde. Auch das ist Gericht. Gericht sieht für die Täter anders aus als für die Opfer. Es stimmt, die Bibel findet deutliche Worte zu Gericht und Zorn Gottes und auch Verlorensein. Aber mir ist mal neulich eine Bibelstelle wichtig geworden, die ich mal für mich persönlich so deute. Ihr könnt dem folgen, müsst es aber nicht. Vielleicht wird es am Ende sogar so sein, wie der Prophet Jona es befürchtet hatte, als er merkte, dass Gott das Gericht über Ninive doch nicht vollzogen hatte. Da ärgerte sich Jona über die Liebe Gottes den Gottlosen gegenüber. Das ist ja das Thema des ganzen Jona-Buches. Und da steht in Kapitel 4 am Anfang, das aber verdross Jona sehr, nämlich dass das Gericht ausblieb. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Und das wollte Jona nicht. Und einige Verse spricht Gott. Dich jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Und vielleicht wird das Gott sogar am Ende der Welt sagen. Und mich sollte nicht jammern, dieser großen, schönen Welt, in der viele Milliarden Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch viele Tiere. Nun, das sind etwas verwegene Gedanken, aber die Bibel ist, was das Ende betrifft, sehr offen. Und man kann sie nicht festlegen auf die eine oder die andere Aussage. Sicher ist, das Weltgericht ist eines der schönsten Botschaften, die es gibt, zumindest für die vielen Opfer. Es wäre grausam, wenn es kein Weltgericht gäbe. Und so sagt Martin Luther, ich gehe zum Weltgericht mit einem fröhlichen Zittern. Ich zittere, weil ich weiß, jetzt kriege ich die Wahrheit. Aber ich bin fröhlich, weil es ist ja der Gott der Liebe. Amen.